Ja, ne, auf den Kopf gefallen, Marxist geworden. Man kennt diese Geschichten.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
So, grüß dich, hallo. Ich muss mich im Vorfeld entschuldigen. Über mir wird irgendwie gerade gebohrt.
Über dir wird gebohrt.
Ja, ja.
Da ist besser, als wenn es unter dir sägt. An deinem Ast.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Na schön. Wie ist es dir ergangen?
Stressig. Es passieren gerade sehr viele Sachen, Mike. Dir ist es vielleicht aufgefallen, aber irgendwie dafür, dass das Jahr noch sehr jung ist, ist ganz schön viel Wirbel.
Ganz schön viel Wirbel. Ja, ja. Also spielt ja jetzt, ich sag mal, beim politischen Wirbel aktuell das Verfassungsrecht auch nicht eine untergeordnete Rolle. Ne? Ist auch für mich sehr, sehr interessant.
Ja, was ist denn dein Blick als Verfassungsrechtler auf die Ansage, deutsche Staatsbürger zu deportieren?
Ja, also das ist, denke ich, klar. Also ich nehme da ganz, ganz viele, ganz viele Phänomene wahr, ne? Auch die mediale Behandlung, also wie schon dieser Ort des Treffens aus dem gleichen Winkel fotografiert wird wie die historische Villa der Wannsee-Konferenz und so weiter, finde ich teilweise auch medial schwierig, also ohne da irgendwas verharmlosen zu wollen, ne? Aber eine exekutive Konferenz über die Auslöschung der Juden ist ja auch nicht sowas wie das Deppentreffen, was da stattgefunden hat, ne? Aber während den Anfängen kann ich trotzdem nur sagen, ne, da kommt mir natürlich auch geschichtlich in Hintergrund, dass ja dieser Standpunkt, ja, man sollte sie deportieren oder irgendwo hinbringen oder irgendwas, ne, so, das war ja auch ein Diskussionsgegenstand bei der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Ne. Auf dem Standpunkt standen ja auch einige Nazis und Vertreter, die sich an den Diskussionen im Dritten Reich beteiligt haben oder an den administrativen Machbarkeitsüberlegungen. Insofern ist das schon extrem gruselig. Ne? Also da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter, was für Leute da für eine Fantasie haben, über sowas überhaupt zu reden und nachzudenken. Ne? Und nicht besoffen am Stammtisch, sondern im Sinne von einem Brainstorming, weiß ich nicht, ich stelle mir das wie so eine Art Workshop vor, in dem da wirklich ganz, ganz gruselige Leute ihre Gedanken zum Besten geben und andere nickend oder noch nicht mal widersprechend daneben sitzen. Ne? Das ist für mich unfassbar.
Also ich halte
für mich unfassbar. Also rein verfassungsrechtlich braucht man darüber nicht zu diskutieren. Ne? Das ist ja klar, dass das zuallererst gegen die Menschenwürde und diverse andere Grundrechte verstößt.
Also was mich bei diesen Gestalten halt immer so überrascht, ist diese unendliche Dummheit. Also mal unabhängig von dieser Bösartigkeit dahinter, ist einfach diese schiere, grenzenlose Dummheit hinter diesen Gedanken so erschreckend. Ne? Also schon alleine rein aus strategischen Gründen, die deutsche Gesellschaft irgendwie aufrechtzuerhalten, Millionen von Leuten zu entfernen in einer Zeit, in der das Bevölkerungswachstum ausschließlich durch Migration noch vonstatten geht und also eine so derartig scharfe quasi Fachkräfteknappheit existiert und sich auch nach wie vor verschärfen wird. Also alleine dieses Fehlen jeglicher Logik ist so erschreckend, dass ich mir halt die Frage stelle, wie es da einige von diesen Gestalten geschafft haben, tatsächlich auch Vermögen anzuhäufen.
Also das
die sie dann
ja
für diesen Kampf in den Ring werfen können. Wie geht das?
Ja, wie geht das? Also das ist in der kapitalistischen Markt- und Gesellschaftsordnung natürlich kein Problem, ne? als Rechtsradikaler reich zu werden. Da gab es schon Gesellschaftsordnungen in Deutschland und in der Welt, in denen das nicht so ist. Wobei ich jetzt hier nicht das Wort kommunistisch-sozialistischen Enteignung reden will oder so, aber da sind wir wieder bei den Großjunkern vom letzten Mal, von dem wir geredet haben, ne, das ist ja in sozialistischer Dogmatik, ist das ja durchaus als eines der Grundübel identifiziert worden, sozusagen nach deren Verständnis, dass eben solche Leute zu Vermögen kommen können und solches Vermögen auch zu solchen Verhältnissen führt. Ne? Das ist ja auch von sozialistischer Philosophie aus gesehen, ist es ja so, dass kapitalistische Verhältnisse unweigerlich in den Faschismus und Narzissmus führen. Wenn man mal das Staatsbürgerkundebuch von früheren Zeiten da zitieren will.
Ich wollte gerade sagen, da hast du mir ein bisschen was voraus. Also da bin ich nicht ganz so bewandert in diesen Theorien.
Ja, also das habe ich natürlich auch nur im Nachhinein mich damit befasst. Ich hatte zum Glück Staatsbürgerkunde in der Schule, wenn überhaupt nur ganz am Rand noch gestreift, altersmäßig, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat es da zur Indoktrination Gott sei Dank nicht mehr gereicht. Aber dass solche Leute zu Vermögen kommen, das ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Und es ist ja auch im Dritten Reich einer der ganz großen Knackpunkte gewesen, dass sich konservative Kräfte, wenn man es damals, konnte man es noch nicht neoliberal nennen, aber die Wirkungsweisen waren die gleichen, die politischen, dafür entschieden haben, weiter Geld zu verdienen mit Nazis, ne? Und nicht mit Linken zusammen dagegen zu arbeiten, weil das wahrscheinlich gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse gebracht hätte, die Agglomeration von mehr Kapital noch weiter erschwert hätten. Ne? Und die wirtschaftlichen Denkweisen von CDU und FDP und so weiter, die funktionieren in einem AfD-Gefüge auf jeden Fall besser als mit dem, was die DKP vorhat in Deutschland, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist ja auch ein Fakt. Also man muss sich immer wieder bewusst machen, dass Hitler ja nicht vom Volk gewählt wurde, sondern von Parteien im Parlament intronisiert wurde.
Das ist, und deswegen ist es ja auch nicht so verwunderlich, dass die AfD ja eigentlich eine arschneoliberale Partei ist, auf wirtschaftlicher Ebene gesehen. Ja, das scheint immer so widersprüchlich, weil man ja immer erwartet, dass es so eine soziale Partei ist. Tatsächlich, wenn man sich anschaut, was die Wähler erwarten von einer Partei, dann ist die AfD fast so als sozial wahrgenommen wie die Linke. Und dabei sind die Wähler im Endeffekt Mittelschicht, wenn man jetzt mal mit diesem Begriff arbeiten möchte. Und naja, die Politik eher neoliberal. Das ist schon alles sehr, sehr skurril.
Ja, man muss auch mal von diesen, wie will man es nennen, Germanizentrismus oder irgendwie sowas, von dieser Betrachtungsweise von Deutschland im Mittelpunkt, muss man sich auch mal ein bisschen entfernen, wenn man wissen will, wie solche politischen, also vor allem die wirtschaftlichen Kräfte dahinter funktionieren, ne? Die wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stehen, denen ist es doch auch in Südamerika oder Afrika scheißegal, ob ein Staat eine Diktatur, Despotentum, Militärjunta oder irgendwas ist. Und genauso ist es diesen wirtschaftlichen Interessen völlig scheißegal, was für politische Verhältnisse in Deutschland herrschen, solange das Wirtschaften weitergeht. Dann sind wir halt einfach nur eine weitere diktatorische Bananenrepublik.
Kann man besser Handel treiben, weil da weiß man, mit wem man sprechen muss.
Ganz genau, die Durchherrschung Normdurchsetzung im Sinne einer neoliberalen Agenda ist da natürlich viel, viel einfacher. Ne? Also jetzt nur mal ganz extrem gesprochen, ne? Damit das mal klar wird.
Ja, das ist natürlich ein bisschen vereinfacht jetzt, aber...
Ja, ja, na klar. Es ist eher polemisch ausgedrückt, aber ganz grundsätzlich im großen Blick von multinationalen Unternehmen ist das einfach so. Ne? Eine Bananenrepublik mehr oder weniger.
Was man dabei eben immer vergisst, ist, dass ja beispielsweise solche Konstrukte wie Rassismus und Nationalismus auch, ich sag mal, Dinge sind, um die Bevölkerung zu bewegen und nicht unbedingt für die, in Anführungszeichen, herrschende Klasse, also für die international, global zu einer Elite gehören, bei denen spielt das halt einfach keine Rolle. Das ist eine ganz andere Form von Gesellschaft. Also da gibt es sicherlich auch Querköpfe, aber ja, die agieren ja auf einer ganz anderen Ebene. Da spielen Grenzen in dieser Form keine Rolle, weil das ja globale Konzepte sind, in denen die arbeiten.
Das sind einfach Herrschaftswerkzeuge in einem Despoten. Werkzeugkasten sozusagen.
Und ich verstehe nicht, warum man es den Leuten irgendwie nicht begreiflich machen kann, dass sie gespielt werden wie ein Klavier. So. Und dann drücken wir jetzt mal wieder die Klaviatur des Rassismus, damit die genauso klingen, wie wir es gerade brauchen.
Ja, na, das ist ja, wie gesagt, das ganz große Problem, was ich jetzt auch wieder im Moment sehe, ist halt eben auch die große schweigende Masse, ne, die vielleicht keine Nationalisten oder Rassisten oder irgendwas sind, aber die ja jetzt eine Petition haben, die sie unterschreiben können, ist doch super, muss ich nichts weitermachen, ne? Das ist ja genau das, was mich ankotzt. Die Leute gehen nicht auf die Straße, die unterschreiben eine scheiß Petition im Internet, ne? Und denken jetzt, sie haben irgendwie aktiv was getan. Also da dreht sich mir wirklich der Magen um, ne? Wenn ich meinen alten Freund Ferdinand Lassalle, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast, als Sozialdemokrat trägt man den natürlich im Herzen. Der hat mal gesagt, Verfassungsfragen sind Machtfragen. Und wenn ich gerade jetzt bei einer Petition über Grundrechtsverwirkung oder die Auslegung von Grundrechtsartikeln, Parteienverbote und so weiter, das sind natürlich Verfassungsfragen, die aber, wenn mir mal die Macht aus den Händen geglitten ist, dann gar nicht mehr rechtlich oder verfassungsmäßig entschieden werden können. Ne? Natürlich ist das ein sehr archaischer Ausspruch, ne? Der von...
Aber das musst du mir kurz erklären im Zusammenhang mit der Petition, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ich sage, die Leute unterschreiben so eine Petition und denken, sie haben damit etwas gegen den Rechtsruck in Deutschland und gegen Leute wie Höcke und so weiter getan. Ne?
Also Petitionen sind nutzlos, das wissen wir. Das bringt nichts, das führt in
ja, ich würde nicht sagen, sie sind nutzlos, aber in dem Fall bringen sie wirklich nichts. Das ist wie Globuli gegen eine richtig fette bakterielle Entzündung. Ne? Also das bringt da im Prinzip nichts, ne? Und auch dieser Rettungsanker, den da jetzt irgend so eine Verfassungsrechtsprofessorin oder Staatsrechtlerin oder was weiß ich da irgendwo aus dem Keller gezerrt hat, als Wundermittel, angeblich niederschwelliger als ein Parteienverbot und so weiter. Also, das ist völliger Nonsens, ne?
Welcher Rettungsanker denn? Du bist uns in dem Gespräch.
Diese Figur der Grundrechtsverwirkung, in der es um diese
Petition von Höcke.
Zum Beispiel,
ja. Du bist uns gerade mehrere Schritte voraus, Mike. Du bist Spezialist auf dem Gebiet. Du kannst jetzt, also selbst ich weiß jetzt nicht mehr,
wo. Ja, entschuldige, das kann natürlich, ja, Verzeihung.
Ja, also das Grundrechtsverwirkung von Höcke, dass er keine Ämter mehr bekleiden kann. Das, so viel habe ich verstanden. Das weiß ich. Aber worauf möchtest du denn jetzt hinaus? Mit dieser Petition und dem, was
da gefunden wird? Dass man mit der Unterschrift von so einer Petition überhaupt nichts verändern wird, ne? Sondern es geht letztendlich dann irgendwann mal um Machtfragen. Wer hat mehr Leute auf der Straße, wer gestaltet die Meinung mehr? Und da müssen wir ganz groß aufpassen, dass dann die schweigende Masse nicht einfach weggedrückt wird, ne? Und wenn die schweigende Masse einfach nur Petitionen unterschreibt und denkt, sie hat dann damit was getan oder ihr wird suggeriert, sie könnten mit einer Petition irgendwie so einen rechtlichen Anstoß geben und dann wird schon alles irgendwie gut. Das ist in der Demokratie völliger Nonsens. Ne? Das ist, als ob mein Haus dreckig ist und ich lade mir halt eine Putzfrau ein, weil ich selber keinen Bock habe zu putzen. Das funktioniert in der Demokratie nicht so. Da muss halt jeder wirklich selber den Arsch hochbekommen.
Die Frage ist, wird dieses Thema denn auch ohne Petition betrachtet? Also ich denke mir halt so, die Mechanismen in der Demokratie müssten ja automatisch so laufen, dass wenn eine Partei als gesichert rechtsextrem, zumindest in Landesverbänden angesehen wird, dass automatisch diese Fragen diskutiert werden von den entsprechenden Persönlichkeiten. Also ob jetzt eine Petition mit 500.000 Unterschriften in einem Land von 84 Millionen, by the way, existiert oder nicht.
Ja, natürlich, diese Fragen werden ja auch diskutiert, aber da sind wir wieder bei der Politikerdenke. Die wollen sich natürlich nicht mit potenziellen Wählern verscherzen, indem sie so ein großes Wählerpotenzial wie das der AfD im Moment durch Forderungen nach so einem Parteiverbot in Anführungsstrichen irgendwie verprellen. Ne? Da denkt jemand wie Friedrich Merz, ist es leichter, in die Tonlage einzustimmen und so die Wähler irgendwie abzuwerben. Ne?
Aber wenn man den Leuten, die jetzt die Petition unterschreiben, sagt, völlig nutzlos, braucht er nicht machen. Was dann?
Weil es gibt keine Umwege, sich selbst für die Demokratie zu engagieren. Da gibt es keine Umwege.
Also es ist quasi ein Ablasshandel im Endeffekt. Ich unterschreibe die Petition und dann habe ich meinen Teil geleistet.
Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ja, da gebe ich dir recht. Da wäre ich auch gern drauf gekommen. Es ist so eine Art Ablasshandel. Ne? Es ist irgendein verfassungsjuristisches Wundermittel, dass ich dem jetzt irgendwie entgegenhalten kann. Und das wird nicht funktionieren. Also gerade diese Figur der Grundrechtsverwirkung, das richtet sich gegen eine Einzelperson. Ne? Da habe ich kein Parteienproblem gelöst oder irgendwas. Und es muss wirklich aktives Handeln nachgewiesen werden. Noch nie in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts wurde eine Grundrechtsverwirkung ausgesprochen. Das dürfen noch nicht mal Landesverfassungsgerichte aussprechen und so. Das darf wirklich nur das Bundesverfassungsgericht aussprechen. Und das ist so exotisch, so weit draußen. Ich habe mal eine Runde in den entsprechenden Datenbanken Juris und Co. gedreht. Da gibt es eine einzige Dissertation zu dem Thema aus dem Jahr 2014. Es gab mal irgendwie 4 Verfahren, die alle abgelehnt wurden. Das hab ich noch nicht mal in meiner normalen Ausbildung als Jurist gehabt im Verfassungsrecht. Ne? Da bin ich mal so am Rande als Promotionsstudent mal mit solchen Fragen in Berührung gekommen. Aber das ist wirklich völlig, das ist wirklich ein Hirngespinst. Also das wird zu nichts führen. Das wird zu nichts führen. Ein Parteienverbot ist viel, viel wahrscheinlicher, als jemand, dass Höcke eine Grundrechtsverwirkung dran geballert kriegt. Ne? Also
ja, zumal es ja bums egal ist, ob man Höcke jetzt ausschaltet oder nicht.
Ja, natürlich, klar. So. Bei Höcke hätte es noch eine spezielle Brisanz, weil es dann auch beamtenrechtliche Folgen hat, wenn eine Grundrechtsverwirkung ausgesprochen wird. Also verliert dann Beamtenstatus und so weiter nach den Beamtenrechten, aber gut, das wird ihm auch herzlich egal sein.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, man muss das ja als so eine amorphe Masse betrachten, die da agiert und nicht einfach nur als eine Partei mit Funktionären. Mhm. Ja, also wenn du in der CDU, sage ich jetzt mal, einen Merz absägst, dann ist das natürlich, hat einen anderen Effekt, als wenn du Höcke im Lager der Rechten absägst, weil das ist ja trotzdem die amorphe Masse, die jetzt nicht den Kopf nach außen streckt, sondern der Kopf sitzt ja innen drin.
Ja, ja, und das Interessante ist ja bei dieser Figur der Grundrechtsverwirkung, wenn man wirklich auf die Idee käme und es würden jemanden Grundrechte wie Pressefreiheit oder sowas aberkannt, dann stellen sich auch Systemfragen. Ne? Denn in diesem Artikel 18 steht auch drin, wer das Eigentum missbraucht, um gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzugehen. Ne? Stell dir mal vor, was ist denn da mit Korruption in irgendwelchen Konzernen und so weiter. Ne? Also das wurde auch immer mit Bedacht, mit sehr, sehr spitzen Fingern vom Bundesverfassungsgericht angefasst. Wenn du da wirklich mal eine linksgrün versiffte Bundesregierung hättest oder so, die könnten dann solche Verfahren auch anstoßen gegen irgendwelche kapitalistischen Schweinekonzerne oder deren Vertreter zumindest, weil es ja immer eine persönliche Entscheidung gegen eine Einzelperson ist. Also, deswegen, es passt nicht, es ist eher Verfassungsfolklore. Ne?
Ja, aber was kann der Bürger tun?
Der Bürger muss Flagge zeigen. Jeden Tag muss er dagegen reden, auf Arbeit, in seinem Verein. Er soll auf Gegendemos gehen, auf die Straße gehen. Er soll mit Leuten reden, sie zu einer vernünftigen Wahlentscheidung hinmassieren. Wie ich das auch in meinen Verwandten- und Bekanntenkreis nervigerweise immer tue. Andere Umwege gibt es einfach nicht.
Ganz ehrlich, Mike, also das ist anstrengend. Nee, das ist, ja. Nee, Demokratie ist mir zu anstrengend. Nee, lass dann einfach sein lassen. Nee, also da habe ich keine Zeit für.
Du verstehe ich voll und es gibt einen ganz bunten, ich hätte fast gesagt bunten Blumenstrauß, einen ganz, ganz graubunten Blumenstrauß von Gesellschaftsordnungen, in denen du deiner Bequemlichkeit durchaus nachkommen kannst. Aber dann musst du deine Arbeitsweise ein bisschen ändern, weil deine Videoskripte so müsstest du dann vorher schon einreichen. Ne? Das kannst du nicht einfach so hochladen dann.
Ja, kommt ja darauf an, was ich dann bespreche. Ja, also dann wird es halt eher so Lokalpresse, ne? Kaninchenzüchterverein. Fantastisch. Da brauche ich auch nicht mehr Quellen checken. Das ist ja dann Bums.
Nö.
Ne? Also je irrelevanter das ist, worüber du sprichst, desto egaler ist es, wie viel Mühe du dir gibst. Das ist eigentlich eine Spirale der Produktivität. Und irgendwann kann es ChatGPT wirklich.
Glückwunsch, du bist im Establishment angekommen. Du hast es wirklich geschafft.
Herrlich.
Also ganz im Ernst, du bist in dieser amorphen Verdienermasse angekommen, die völlig ideologiefrei ist und wo einfach nur die Drehzahl zählt, ja, und nicht der Kraftstoff, mit dem gefahren wird.
Gott sei Dank ist es nicht die amorphe Geringverdienermasse.
Ja, ja, genau.
Das ist alles, was zählt. Nein, also ohne Witz, diese Trägheit ist doch des deutschen Grundhaltung. So seit Jahrhunderten. Ist das nicht genau das, was dieses Volk
ausmacht? Ich rede ja nicht von den trägen Grunddeutschen, sondern von den Leuten, also die sich zumindest geistig bewusst sind und was dagegen stellen wollen, ne? Und die das trotzdem nicht machen, die jetzt denen suggeriert wird. Ich meine, das ist doch auch völlig okay, dass jemand denkt, oh, da gibt's eine Petition, ich unterschreibe das, da kann ich irgendwie was mit bewirken. Es ist ja auch einfach scheiße, dass den Leuten suggeriert wird, dass sie mit so einer Petition irgendwas bewegen könnten. Ne? Das regt mich ja auch auf. Dass den Leuten so ein Placebo gegeben wird, ja, um es halt irgendwie ruhig zu halten. Um die noch aktiviert sind, irgendwie.
Oh ja, das ist halt eine ganz schwierige Situation. Ne? Also ich wurde auch angefragt, ob ich das nicht unterstützen will von den Leuten, die das so ein bisschen initiiert haben. Und habe ich gesagt, also erstens bin ich komplett anderer Meinung als ihr. Und zweitens bin ich schon immer gegen diese Petition gewesen. So, die Frage ist halt, ob man wirklich so weit gehen kann und sagen kann, dass die Leute, die solche Petitionen initiieren, vielleicht sogar mehr Schaden damit anrichten, als sie helfen. Weil helfen tun sie ja nicht, außer dass sie vielleicht Leute darauf hinweisen, dass das ein Punkt ist. Aber also das ist halt so diese Abwägung, ist die Information darüber, dass das möglich ist, also das Parteiverbot, so viel wert wie dieses Valium, was dem eigentlich noch Aktivierten damit eingeflößt wird?
Also es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Also ich will mir nicht anmaßen, darüber entscheiden zu können, diesen Abwägungsprozess, weil es bringt natürlich auch eine Bundesregierung oder ein Parlament oder an wen sich diese Petition richtet, natürlich schon auch in Zugzwang und setzt es als Diskussionsgegenstand auf die Agenda, ne? Aber es darf eben nicht die einzige Strategie sein, ne? Es müsste meines Erachtens bei so einer Petitionskampagne ganz klar in verschiedene Handlungs- und Strategiestränge aufgegliedert werden, wo so eine Petition fast eher ein PR-Instrument ist. Ne? Verstehst du, was ich meine? Wenn das so kommuniziert wäre, fänd ich das völlig okay. Ne? Aber so diesen Verfassungshack, den da die Leute gern hätten, den gibt es da leider nicht so leicht. Das ist schon ein großes Problem.
Ja, vielleicht, weil man sich dann auch zu sehr darauf verlässt, dass das rettet. Ja,
so genau.
Wir haben den Shortcut zum Sieg entdeckt.
Genau, ja, wie so ein Verfassungshack, ne? Das sage ich eben. Und das sollte meines Erachtens proaktiv in der Kommunikation stattfinden, ne? Aber nimmt dann natürlich den Druck von der Petition. Dann hast du eben nicht über 800.000 Unterschriften in so und so viel Zeit, sondern vielleicht 80.000 oder irgend sowas. Das ist so wie so eine Art Thoughts and Prayers ist das, ne? Wie du sagst, so ein Ablasshandel. Das macht schon ein Gemeinschaftsgefühl in die richtige Richtung, aber es wird da Leuten was suggeriert, was es nicht gibt. Also eine Grundrechtsverwirkung zum Beispiel, das ist kein Gesinnungsstrafrecht, ne? Es geht dort um aktive Handlungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Nur weil jemand ideologisch so komplett draußen ist wie Höcke oder so, wird er seine Grundrechte nicht verwirken
Bundesverfassungsgericht. Also auch nur, ne? Weil er drüber redet, reicht das, glaube ich, nicht, oder?
Nein, reicht nicht dafür, ja. Ganz eindeutig nicht. Also das ist so. Also zumindest aus den 70ern und 50er Jahren hat das Bundesverfassungsgericht das so gesehen. Ich denke nicht, dass da die aktuellen Verfassungsrichter...
Ich meine, es hat ja auch keiner die Leute von der RAF diesbezüglich irgendwie Grundrechte verwirken lassen. Also, wo man sich so denkt, na gut, irgendwie Linksterroristen.
Ja gut, also, die haben sie ja mit dem Strafrecht an Eiern gehabt. Ne? Also da waren solche, wie soll man sagen, Auffangkonstruktionen übers Verfassungsrecht zur Sanktionierung und Kaltstellung nötig.
Ach so,
ne?
Also das ist sozusagen als eine andere Möglichkeit, wenn man nicht mit dem Strafrecht arbeiten kann. So als...
Ja, na, also würde sich Höcke jetzt terroristisch betätigen und so weiter, dann wäre eine Grundrechtsverwirkung viel, viel reeller. Ne? Viel, viel reeller. Also man hätte das RAF-Terroristen wahrscheinlich leichter zuteil werden lassen, in Anführungsstrichen, als ideologisch und demagogisch tätigen Leuten. Ne? Also ist immer die Frage, was bezeichnet man wirklich als aktive Handlung? Ne? Inwieweit ist es nur ideologische Marktschreierei, die erlaubt sein muss auf dem Markt der Parteien und vor der Wahlurne? Und inwieweit ist es wirklich politische Betätigung, die dahin geht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuräumen? Ne? Und auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ja so ein Kanon von absoluten Grundsätzen der Verfassung. Ne? Da geht's ja nicht um die komplette Verfassung an sich, sondern da geht's um, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie die Abschiebung von Millionen von Menschen diskutiert wird, würde ich sehen, ein Aspekt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind dann die in der Verfassung inkorporierten Menschenrechte, gegen die es verstoßen könnte. Das wäre so ein Punkt. Aber das verstößt jetzt nicht gegen die Aufhebung der Gliederung der Bundesrepublik in Länder, das föderative System oder die Wahlgrundsätze oder das Demokratieprinzip oder so. Da müsstest du schon ganz schön diskutieren, um das in die Richtung hinbiegen zu können. Ne? Also natürlich, ja, also, gegen Freiheitsrechte.
Ich sag mal, die Erkenntnis ist, der Kampf ist etwas, das man aktiv und nicht etwas, das man passiv führen lassen kann.
Genau, ja, ganz genau. Also das muss wirklich jeder kapieren, dass Demokratie nicht nur bedeutet, alle paar Jahre mal zur Wahlurne zu schreiten, ne? Sondern es dürfen einem ganz andere Sachen irgendwie nicht egal sein. Und gibt ja auch Hoffnungsschimmer, ne? Waren ja in den letzten Tagen viele Leute auf der Straße und haben gegen AfD und Co. demonstriert und so weiter. Also das macht schon ein bisschen Hoffnung, aber Zulauf verschaffen solche Petitionen den Leuten auf der Straße nicht.
Naja, maximal so ein Einigungsprozess für die sowieso auf die Straße gehen, im besten Fall.
Naja, also wie gesagt, tut mir leid, dass da so viel verfassungstheoretisches Gesülze mit dabei ist, aber es ist nun mal da so tief in der Materie drin, ne? Es wird da...
Dann lass doch mal über was anderes Spannendes reden, Mike. Ich habe nichts, weil ich mich die letzten Tage wirklich ausschließlich mit dem Thema beschäftigt habe. Also ich, das wirst du auch gleich in meiner Geschichte erfahren.
Ah, okay.
Ja, ich habe eine etwas damit connectete Persönlichkeit rausgesucht.
Oh, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, bestimmt kennst du die Person, bin ich mir sehr sicher.
Schönhuber. Nee.
Aber was so die realen anderen Probleme dieser Welt angeht, bin ich gerade nicht so richtig drin.
Hast du da Videos jetzt dazu gemacht, zu dem Thema?
Ich warte seit 2 Tagen darauf, eins zu releasen. Aber ich habe nach wie vor die Freigabe von meinem, habe ich sie gekriegt, von der Werbeagentur noch nicht gehabt, weil...
Ach so. Verstehe.
Offensichtlich auch Montag, da keiner gearbeitet hat oder so. Ja.
Ja, wer arbeitet montags schon in Werbeagenturen, um Gottes Willen? Naja. Also, aber nochmal, zurück zu dem Thema, weil mich interessiert da dein Blick. Wie interessiert, also jetzt abgesehen von der Frage, die da diskutiert wurde, diese mediale Behandlung dieser,
das ist mein Videothema.
Konferenz. Ah, okay.
Das ist mein Videothema. Also bei mir geht es eigentlich ausschließlich darum, wie das medial aufgearbeitet ist. Da jetzt dieser Podcast nach dem Video rauskommt, kann ich es ja schon mal spoilern. Also tatsächlich geht es mir vor allen Dingen darum, dass den meisten Journalisten offensichtlich überhaupt nicht bewusst ist, was die Strategie von in Anführungszeichen neurechten Netzwerken ist. Rein politikphilosophisch. Was sie mit Metapolitik meinen. Der Herr Kubitschek und Co. Ja, und dass gerade das Einbringen von Worten wie dieses Wort, das sie sich da für Deportation ausgedacht haben, das große Ziel von denen ist. Und das Verbreiten von so einem Pseudoskandal wie diesem Gespräch, das ein Gespräch in einer Reihe von vielen Gesprächen ist, die seit Jahren stattfinden und die überhaupt nicht neu sind und auch keine neuen Erkenntnisse haben, weil auch das, was da besprochen wurde, völlig bekannt ist, dass eben diese Skandalisierung und auf skandalbasierten Berichterstattungen seit Jahren der AfD in die Karten spielen.
Ja, absolut. Also das sehe ich, also mein rein instinktives Grundgefühl, ne, das mit der Wannsee-Konferenz in Verbindung zu bringen, ne? Also diese Unvergleichbarkeit, die da eigentlich steht, ne, dem gegenüber ist völlig, ne, also wo wirklich Staatsträger und Verwaltungsträger diskutiert haben, und das ist ein Gespräch von irrgeleiteten Menschenfeinden. Ich weiß nicht, ob mir das mehr Angst macht, wenn solche Gespräche, wie es jahrelang war, einfach in diesem braunen Dreck und Matsch ungehört verhallen und sich kein Schwein dran interessiert, oder dass es so, wie es jetzt ist, dass sowas hervorgezerrt werden muss und ja fast popularisiert werden muss, um seine eigene politische Agenda und daran abarbeiten zu können im Sinne von einer Gegnerschaft, ne? Also man hat doch viel augenscheinlichere, aktuellere und machtrelevantere Themen, an denen man sich als Politiker und Gesellschaft abarbeiten sollte, als an dem Gegrummel von solchen fehlgeleiteten Gestalten.
Was ich daran besonders problematisch finde, ist der Umstand, dass es so wirkt, als ob sie jetzt schon eine entsprechende Macht besäßen. Eine Machtfülle wird damit suggeriert.
Ja.
Und es wird eben so dargestellt, dass es mehr ist als nur ein paar Trottel, die irgendwelche schwachsinnigen Fantasien diskutieren und mit irgendwelchen weniger relevanten Geldsummen umherwerfen, die für Pläne und Gedanken dieses Ausmaßes völlig irrelevant sind. So, das ist halt der Punkt. Also durch eine derartige Berichterstattung erhalten diese Kräfte eben viel mehr Nimbus, als da dahinter steckt. Und das fördert wiederum die Aktivierung dieser Kräfte.
Ja, absolut. Also es hören Leute davon, die sonst nie im Leben davon gehört hätten, ne? Das ist eins der Grundprobleme. Aber diese Erkenntnis, mal zu horchen, wie Leute in der Nähe der AfD Macht auch reden und was sie denken, ist natürlich schon interessant, aber überhaupt keine neue Information. Nee. Ne? Also wie du schon sagtest, das weiß man doch. Aber so funktioniert ja auch unser Verfassungsschutz, ne? Die schneiden jetzt die Zeitungsartikel zu dem Thema aus und kleben das in Aktenordner. Gut, vielleicht scannen sie es mittlerweile ein,
ernsthaft?
Ja, natürlich. Also die Arbeit des Verfassungsschutzes besteht zu einem Großteil in der Auswertung von öffentlich zugänglichen Quellen.
Das kann doch nicht wahr sein.
Doch. Das ist ein ganz großer Trugschluss, dass die Leute denken, dass Arbeit vom Verfassungsschutz geheimdienstlich stattfindet. Das ist nur ein ganz kleiner Teil der Betätigung.
Also da falle ich jetzt auch aus allen Wolken.
Mach mal ein Video dazu. Ein großer Teil der Arbeit des Verfassungsschutzes ist die Auswertung von öffentlich zugänglichen Quellen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene im Verfassungsschutz. Vor dem Hintergrund ist natürlich die im ersten Augenblick hanebüchende Forderung von manchen linken Politikern, Verfassungsschutz abzuschaffen, dann natürlich in einem anderen Licht. Ne?
Ja, naja, ich meine, das wäre dann ein schöner Automatismus, wenn man die Öffentlich-Rechtlichen abschafft und dann dementsprechend eine neutrale...
Hast du dir so einen Verfassungsschutzbericht schon mal durchgelesen? Also 80% von dem, was da drin steht, das googelst du dir in 3-4 Tagen auch zusammen.
Ich frage mich ja immer, wieso wir überhaupt noch darüber reden, ob vielleicht nicht doch noch mehr Landesverbände der AfD rechtsradikal sind oder nicht. Weil es liegt ja auf der Hand. Also jeder weiß das. Es ist ja wirklich so. Und da denke ich mir, naja, da muss es ja irgendwelche hintergründigen Dinge geben, die das verhindern, weswegen halt nur diese drei Ostverbände aktuell so klassifiziert sind. Also ich denke mir halt, dass da ja irgendwo eine gewisse Systematik dahinter liegen muss, aber offenbar nicht.
Es liegt halt auch in der landespolitischen Ansprache irgendwie begründet, ne? Um in Ostdeutschland Wählerstimmen zu sammeln, musst du schon andere Töne, andere Orte für Wahlkampfveranstaltungen und so weiter anschlagen und aussuchen, als das vielleicht im Westen der Fall ist, ne? Also im Westen hat man ja oft auch, haben uns ja schon einige Male dran abgearbeitet an diesem Mentalitätsunterschied vielleicht auch, ne? Also da, der Ossi ist halt so stolz auf seine Meinungsfreiheit, dass er da auch offen seine Sache rauskrakeelt, wohin der gut betuchte westdeutsche mittelständische Unternehmer zwar auch die AfD wählt, aber das wird er in seinem Schützenverein natürlich niemals zugeben. Hm. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass das alles ein bisschen
überwucherter ist. Da gibt es doch einen Bereich, in dem Deutschland schon wieder zusammengewachsen ist, und das ist in der Ausländerfeindlichkeit. Mensch, es kommt zusammen, was zusammengehört.
Auf jeden Fall. Also da gibt es keine Defizite im Wiedervereinigungsprozess. Nee. Hm. Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, aber wir wollten ja zu schönen Themen abbiegen. Allein mir fällt jetzt nicht wirklich eins ein, mein Guter. Das ist so ein bisschen mein Problem. Mich hat das wirklich in letzter Zeit auch viel, viel beschäftigt. Echt. Und ansonsten habe ich eben im Ministerium zu tun mit meinen Verordnungen und schreibe noch ein paar Songs für HSB. Da bin ich dann schon relativ ausgelastet, ne?
Hast du gesehen, wie Lindner gestern ausgebuht worden ist auf der Trecker-Demo?
Auf der Trecker-Demo, ja, wollte ich nicht hinabbiegen, weil das jetzt auch nicht so ein schönes Thema ist. Wo war der denn auf der Trecker-Demo?
Na, in Berlin. Und anstelle irgendwelche sinnvollen Dinge von sich zu geben, hat er quasi sich populistisch an Bürgergeldempfängern abgearbeitet.
Ach, hat er den Bauern aufgezeigt, also, welchen armen Schwein es noch schlechter geht, und auf die neidisch? Nee,
ganz im Gegenteil. Ja, also er hat es so dargestellt, als ob die schuld sind, dass jetzt bei den Bauern gekürzt werden muss.
Ach so?
Ja, ich finde das ja selber ganz schlimm, dass ich jetzt hier stehen muss und dem hart arbeitenden Mittelstand etwas wegnehmen zu müssen, wenn es in Deutschland Leute gibt, die Geld dafür bekommen, nichts zu tun. Also da frage ich mich immer, warum muss man AfD wählen, wenn man die FDP hat? Ja, das ist so.
Ja, also die strukturellen Voraussetzungen für eine faschistische Gewaltherrschaft, die kann man auch anders schaffen, ohne also ich sag mal nicht Gewaltherrschaft, aber Kapitalherrschaft. Die kann man auch anders schaffen. Nee, absolut. Also, das sind ja
dieselben Mechanismen, dieses ihr gegen die anderen. Ja, also ihr seid sozusagen, ne, also das ist ja derselbe Mechanismus.
Wagenburg und Divide et Impera. Also diese Wagenburg-Mentalität, die funktioniert vielleicht in der Traineransprache in der vierten Fußballliga oder so. Ne? Wenn ich jetzt an Pele Wollitz von Energie Cottbus denke, da wirst du mir sicherlich als Fußballfan zustimmen. Aber,
auf jeden Fall, ja.
Genau. Aber dieses Wir gegen die anderen, die wieder in Imperat, das ist ein absoluter Politikerreflex. Ne? Das funktioniert immer irgendwie. Und darauf besinnt der Lindner sich jetzt eben. Ne? Und das ganz große Problem, was er hat, ist, dass die Bauernschaft eben nicht die FDP-Klientel ist. Das ist das Ding. Die haben früher immer alles...
Beziehungsweise die Mächtigeren im Bauernverband vielleicht schon, aber die meisten ja nicht. Also die Großkapitalisten vielleicht schon.
Ja, stimmt. Also wofür der Bauernverband eigentlich Politik macht, die könnten schon FDP-affin sein. Da gebe ich dir durchaus recht. Ja, da hast du recht. Aber hast du in einem Traktorenstau schon gestanden?
Da ich die letzten 2 Wochen quasi durchgängig an meinem Schreibtisch saß, ist es völlig an mir vorbeigegangen.
Also ich hatte das so surreale Erlebnis, als ich mit zu Ali ins Studio fahren wollte. Freitag oder Mittwoch, ich weiß es gar nicht.
Musstest du dann Landstraße fahren?
War natürlich so positioniert, dass man da nicht irgendwo abbiegen konnte. Ne? Ich war leider nicht mit meinem Allrad unterwegs, sonst wäre ich übers Feld gefahren, aber... Das war diese Blockade, die da war mit einem LKW vom Straßenbau, einem Traktor und einem Hoflader. Also das war so eine Melange aus bewegten Bürgern irgendwie.
Hart arbeitenden Mittelstand.
Und ich hatte das Vergnügen, der Erste dort vor dieser Straßensperre zu sein.
Nicht schlecht.
Und konnte mir das alles wirklich schön anschauen. Und die haben... Und da kam dann noch, wir wollten noch ein Infoblatt verteilen und irgendwie so. Und ich habe gesagt, na, wie lange dauert das denn? Naja, wir machen in einer halben Stunde, lassen wir mal irgendwelche durch oder irgendwie. Ne? Und da habe ich gesagt, ey, habe kein Problem mit hier eine viertelhalbe Stunde mal zu stehen, ne? Demonstriert euer Ding, ich hatte das auch nicht allzu eilig. Aber weißt du, was die gemacht haben? Das war keine Straßensperre, das war so eine Art Gesichtskontrolle.
Hä?
Na, die haben Heiko und Maiko aus dem Dorf, die ankamen mit dem Auto, sind so schnell zur Seite gefahren, damit die durch können. Oma Inge aus dem Nachbardorf auch. Und mit einem Nummernschild aus der Umgebung konntest du auch durchfahren. Aber alles, was so nach Versicherungsvertreter aus dem Westen aussah oder Hippie wie ich oder irgendwie sowas, die waren Teil der Machtdemonstration.
Du siehst doch selber aus wie ein Bauer, wenn du unterwegs bist.
Ja, scheinbar
bist.
An dem Tag nicht, ich weiß es nicht. Aber die haben da wirklich Gesichtskontrolle gemacht. Bestimmte Krass. Leute haben sie durchgelassen, die
Deswegen
sind dann vorgefahren.
Deswegen werden die nicht so kritisiert wie die Klimaaktivisten. Hm. Ja, die Verdammten.
Ja, und da denke ich, also entweder von mir aus können sie ja demonstrieren, ist ja gutes Recht, ne? Kann man auch drüber diskutieren, ob das die richtigen Formen sind, aber ist ja gutes Recht, aber dann sollen sie eine Komplettblockade machen und nicht hier, wie ich schon sagte, Heiko und Maiko durchlassen und was weiß ich, Corbinian und Ladislaus vor der Straßensperre stehen lassen. Ne? Also das ist.
Du hättest einfach nur sagen müssen, ich bin übrigens der Mike mit AI. Dann hättest du dich auch durchgelassen.
Genau. Du, ich bin Traktorist, ja, ich muss den neuen Fendt unten abholen bei euch. Nee, ist schon klar, aber da kam so eine Blockwart-Mentalität hoch, weißt du? Das sind auch Leute, ne, kann ich echt nur sagen, während den Anfängen. Nee, aber mal ganz im Ernst, verstehst du, was ich meine? Also das ist wirklich so eine Blockwart-Mentalität, da könnte ich kotzen. Also sich so ein kleines Machtrefugium geschaffen.
Das finde ich halt so schwierig, eben dieses Gefühl der Macht, das Menschen dann so gerne auskosten und soweit sie können auch ausweiten und ausnutzen. So, und das ist ja auch oft dieser Reflex, wenn es um diese Wagenburg-Mentalität geht, wo du jetzt gerade davon gesprochen hast. Also geeint im Zorn gegen jemand anders und sich dadurch mächtiger fühlen als der Gegner, so als gemeinsames auf die Brust trommeln sozusagen.
Ja, gut, das ist ja auch, kann ja auch ein positiver Mechanismus sein, ne? Um Gottes Willen. Also man muss ja wenigstens versuchen, so objektiv zu sein.
Aber es kann doch nicht sein, dass du Schwächere zum Feindbild erklärst für dieses gemeinsame
Problem. Ach so, meinst du das?
Sagst, ja, hier diese ganzen Sozialschmarotzer. Er hat ja nicht Sozialschmarotzer gesagt, aber gemeint, der Lindner. Der ist komplett ausgerastet da am Mikro. Also es ist
echt,
wirklich,
traut man dem gar nicht zu, denkst, so eine Gefühlsregung Alter. Irgendwie. Ja, es ist.
Nee, also das war wirklich so wie.
Ja, also das ist wirklich, wir sind dann schon wieder beim Appellieren an den untersten Instinkten angekommen. Ne? Also was anderes funktioniert gar nicht mehr. Also und das ist ein richtig beschissenes Zeichen irgendwie. Ne? Also ganz im Ernst, meine Fresse. Also ich wünsche dir nicht, dass du in irgendeiner Traktoren-Bauern-Demo irgendwie feststeckst demnächst. Ich denke, da wird noch einiges kommen.
Ja, also ich sag mal so, ich habe damit jetzt ja auch grundsätzlich kein Problem mit Demonstrationen, solange das ein Ziel ist, das demokratischen Zusammenhalt nicht gefährdet. So, ne? Und ich würde mich halt freuen, wenn der Bevölkerung bewusst wäre, dass der Protest der Klimaaktivisten viel mehr Positives für die Bauern bringt, als der Bauernprotest für die Bauern.
Ja, gut, aber weiß nicht, das ist ja dann schon wieder strategisches und visionäres Denken und einen globalen Blick auf die ganzen Probleme. Ne? Bauern sind im Prinzip Junkies, die an der Nadel von Subventionen hängen. Ne? Und man hat ihnen einfach ihren Lebensstoff entzieht man ihnen. Ne? Darum, das ist ja das ganz große Problem. Wären Bauern so autonom in ihrer wirtschaftlichen Verfassung und Struktur, dass denen das scheißegal sein könnte?
Autonome Bauern können.
Ja, aber mal ganz im Ernst, ne? Diese ganze Struktur der Agrarförderung hat die Bauern zu Junkies gemacht, die einfach von an Subventionen hängen wie an der Nadel.
Naja, aber also der Punkt ist, dass es seit den 60ern gesellschaftlich beziehungsweise politisch, wirtschaftlich so gewollt ist, dass der Einzelbauer stirbt sozusagen, der Kleine, ne? Also das, was hier immer so hochgehalten wird und es halt einfach Agrarindustriekomplexe werden oder geworden sind. So, das ist doch, worum es geht. Und das will jeder, das will der Bauernverband, das will die Politik. Aber irgendwie sagt es keiner den kleinen Bauern, die so
demonstrieren. Nö, natürlich nicht, weil diesen.
Und das ist halt so, wieso lauft ihr da überhaupt mit? Demonstriert doch gegen den Bauernverband.
Ja, das haben wir beim letzten Podcast auch schon gesagt. Eigentlich müssten die vor die Nestlé-Zentrale und, ne, was weiß ich, vor die Zentrale vom Bauernverband müssten sie eigentlich ziehen. Ne? Oder vor die Bundesnetzagentur, die da Zusammenschlüsse genehmigt oder nicht. Also das ist wirklich,
Haben wir denn wirklich keine positiven Themen heute, Mike?
Mir fällt nichts ein, also ganz.
Also ich hab gestern den neuen Film von Studio Ghibli gesehen.
Was ist das?
Der Junge und der Reiher.
Also das hattest du ja angekündigt, dass du das schauen wolltest.
Warte, du kennst Studio Ghibli nicht?
Du hast das letzte Mal, als wir in unserer Jahresvorschau uns auf kommende Filme gesehen haben, da hast du den Film hervorgehoben. Man hat Studio Ghibli ein paar so Filme genannt, aber ich weiß nicht, ob ich bewusst schon mal was gesehen habe davon, nee.
Kennst du Chihiros Reise ins Zauberland?
Nee.
Nee?
Nein! Alter, Mike, ich guck Olsenbande und Plattfuß am Nil und solche Filme.
Ja, ist schon
vielleicht
klar.
Vielleicht mal Indiana Jones.
Also es hat weniger was mit Sandalen und Spaghetti-Western zu tun, ja, das muss ich sagen, aber es ist durchweg eigentlich fast alles zu empfehlen. Also da geht es viel um japanische Folklore und Mystik im Endeffekt, was so als Hauptthema sich durch die Filme
durchzieht. Das klingt ja interessant.
Also da werden quasi alte Figuren, so Götterfiguren und Geister und Dämonen so bearbeitet als Stilmittel, die dann in geschichtlichen Episoden so eingefügt werden. Beispielsweise Junge und der Reiher, da geht es als Rahmenhandlung um die Kriegszeit, also quasi Pazifikkrieg oder japanisch-chinesischer Krieg ist es ja eigentlich zuerst, wenn ich das jetzt noch richtig...
Die haben auf jeden Fall ein paar Mal Krieg gemacht, also da hat Japan auch unfassbare Kriegsverbrechen begangen.
Nee, es gibt ja gerade, oder seit ein paar Jahren gibt es ja die Diskussion, ob man für Japan überhaupt vom Zweiten Weltkrieg reden kann oder ob das nicht eigentlich der japanisch-chinesische Krieg ist, weil der ja schon gelaufen ist, bevor die ja in den Zweiten Weltkrieg quasi reingekommen sind. Und in der Zeit wird sozusagen die Familie mehr oder weniger ausgebombt und der Junge fährt mit seinem Vater dann aufs Land, wo der Vater eine Rüstungsfabrik leitet. Also eine Fabrik für irgendwas Flugzeugteile. So. Und da landet er dann, wie es so oft ist, in einem magischen Reich.
Ach, wie es so oft ist.
So, und naja, das ist so ein Studio Ghibli-Thema. Also dass man quasi durch ein Portal oder durch irgendeine Reise in einer Fantasiewelt landet. So. Was man schon an dem Titel Chihiros Reise ins Zauberland hätte
abwarten. Kann man sich denken, ja.
So. Nee, also muss ich sagen, also das ist auch einer meiner Evergreens, meiner All-Time-Favorites, kam 2001 raus und dementsprechend habe ich das als Kind gesehen und das hat sich sofort bei mir ganz, ganz fest eingebrannt und auch das ist jetzt der letzte Film sozusagen vom Altmeister und sehr, sehr schön geworden, würdiger Abschluss eines Lebenswerkes, würde ich sagen, aber es ist interessant, weil diese Abschlussthematik meines Erachtens auch der Inhalt dieses Films ist. Also zumindest war es meine Interpretation. Könnt mir mal schreiben, wie ihr das gesehen habt.
Aber es klingt jetzt nicht, als ob man das im Multiplex-Kino guckt. Klingt eher so nach Programmkino.
Also ich habe es im Cinemax gesehen.
Ach so, okay.
Ja, das ist quasi das Disney von Japan.
Ach so, okay.
Nur halt in nicht so.
Ist das dann original mit Untertitel oder wie läuft das?
Also es lief in Halle auch auf Japanisch mit Untertitel, aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel.
Ja, kann ich mir vorstellen, man will ja da auch so ein bisschen eher die Bilderwelten haben, ne, und nicht immer nur an den Untertiteln kleben irgendwie. Ja. Das glaube ich.
Nee. Aber das ist wirklich Balsam für die Seele. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen sehr viel Stress wegen dieser ganzen Themen. Und muss sagen, das tat mir gestern sehr gut, das zu sehen. Und da bin ich so ein bisschen...
Aber apropos Balsam für die Seele, mir fällt doch was ganz Positives ein. Ich war nämlich letzte Woche im Tierheim.
Ah.
Und bin mit zwei Katzen nach Hause gekommen.
Nee.
Ja.
Ach was.
Ja, mit einer schwarzen und einer roten.
Aber war das die taube schwarze Katze, von der wo Ali was gepostet hatte zu?
Nee. Das weiß ich nicht, was Ali da hatte.
Achso, na, weil Ali hatte irgendwas über zu vermittelnde Katzen gepostet und da war auch eine schwarze taube Katze dabei und da dachte ich...
Ah nee, das habe ich gar nicht gesehen, das hätte ich wahrscheinlich auch noch irgendwie mitgenommen. Nee, war dann, muss ich nehmen, wie ich natürlich immer aufpassen, dass du da nicht den Volvo komplett volllädst, ne? Mit irgendwelchen Tieren, wenn du da im Tierheim bist. Aber zwei wirklich süße Fratzen, sehr, sehr cool. Namensfindung gestaltete sich im Familienrat so ein bisschen schwierig. Auf die schwarze Katze haben wir uns dann auf Ossi geeinigt, als ich dann natürlich Ronnie James Dio ins Spiel bringen wollte. War der Rest der Familie nicht so begeistert, die Katze Ronny zu nennen.
Und die andere heißt ganz klassisch Knarrnheinz.
Knarrnheinz von Sodom, ja, das wäre auch cool gewesen. Nee, aber da haben wir eine Kompromisslinie gefunden. Offiziell heißt er, ich wollte Kasi Velaunus. Kennst du den? Das ist ein britischer Feldherr gegen Cäsar, der kommt im Gallischen Krieg von Cäsar vor.
Klar, das ist ein absolut casual Katzenname, Alter.
Und mein Sohn wollte Kasimir. Und jetzt nennen wir ihn Kasi, was für mich Kasi Velaunus heißt und für ihn Kasimir.
Nicht schlecht.
Ja.
Ist auch ein I und ein S drin, was ja für das Benennen von Katzen, glaube ich, ganz gut ist. Weil die
ist das? Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Da wusste man nur Kanarienvögel und sowas, soll man immer irgendwas mit I nennen. Bubi, Schatzi, Bibi.
Kanarienvögel kommen im Ghibli-Film auch vor.
Ah ja.
Aber nicht positiv.
Nicht positiv, naja, okay. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt wieder zwei Schnurrbeutel zu Hause, die zu Hause gerade das Haus auf links drehen. Es ist eine wahre Freude. Macht riesengroßen Spaß. Also hatte ja drei Katzen. Wir hatten ja drei Katzen, die dann leider alle so nach und nach gestorben sind, auch aus Altersgründen. Und wenn dann so ein Haus auf einmal ohne Katze ist, das ist dann irgendwie kein richtiges Zuhause mehr, wenn man das gewohnt ist.
Tja, ich bin komplett ohne Tiere aufgewachsen.
Ich bin auch ohne Tiere aufgewachsen. Ich bin wirklich erst, mein erstes Haustier hatte ich mit, keine Ahnung, 30, 32 oder irgend sowas.
Naja, ich habe also noch ein bisschen Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Ein paar Monate habe ich noch, Mike.
Auf jeden Fall. Wen hast du mir mitgebracht heute, mein Guter? Ich bin ja so gespannt.
Ja. Hast du schon mal von Antonio Gramsci gehört?
Antonio Gramsci? Nee. Also da ist jetzt irgendwie alles drin, vom Erfinder des Ciabatta bis zum italienischen Faschisten. Ich, keine Ahnung in meinem Kopf. Ich weiß es nicht. Oder Mathematiker. Nee, ich weiß es nicht.
Antonio Gramsci, der wurde am 22. Januar 1891 als viertes von sieben Kindern von Francesco Gramsci und Giuseppina Maggias auf Sardinien geboren.
Okay.
Ja, Ales, ich weiß nicht, wie man das ausspricht tatsächlich. Ja, also wie Ale mit einem S hinten dran, Ales. und der war Italiener mit albanischen Wurzeln und betätigte sich als Schriftsteller, Journalist, Politiker und Philosoph. Und er war kein italienischer Faschist, sondern war ein Marxist.
Okay, ja gut, also war er auf der Peppone-Seite.
Und ist dementsprechend offensichtlich nicht sehr alt geworden. Der war auch als Kind relativ kränklich, beziehungsweise seit seiner Kindheit kränklich. Das hielt dann eigentlich die ganze Zeit an. Er hatte möglicherweise Knochentuberkulose. Das ist eine Vermutung, weil er einen Buckel hatte, der von einem Sturz im Alter von 3 Jahren herrührte, weil er von einem Kindermädchen fallen gelassen wurde.
Bingo.
Ja, ne, auf den Kopf gefallen, Marxist geworden. Man kennt diese Geschichten.
Boah. Naja, ja. Du, halt, ja. Du liest zu viel FDP-Grundsatz.
Aufgrund dieser körperlichen Gebrechen und immer wieder akut auftretender gesundheitlicher Probleme, logisch, was wird man da? Denker, ne? Weil da hat man keine Freunde, sondern man hat nur sich und seinen eigenen Verstand. Ist ja oft genug die Geschichte.
Erinnert mich jetzt so an so eine Melange aus Max Hermann Neiße und Stephen Hawking, so, die auch körperlich eingeschränkt waren und deshalb Denker. Egal.
Er war auch relativ schlau wohl, sollte aber, da der Vater für mehrere Jahre in Haft kam, erst 1904 ein Gymnasium besuchen. Bis dahin musste er zeitweise sehr schwere körperliche Arbeit verrichten, um eben die Familie auch durchzubringen. Also er musste dann sozusagen auch den Vater ersetzen.
Hm.
Und schafft es dann aber trotzdem, seine Hochschulreife im Lyzeum in, ich weiß immer nicht, wie man diesen Ort ausspricht, also generell so diese Orte auf Sardinien, die werden ganz seltsam ausgesprochen. Dieses Cagliari wird, glaube ich, komplett anders ausgesprochen als geschrieben.
Ist das Caligari? Nee.
Caligari.
Ich weiß nicht, ob das eine andere Stadt ist. Also die kenne ich zumindest.
Also, das sage ich einfach mal Caligari. aber also ich weiß, dass das alles anders ausgesprochen wird und dass sich bestimmt Leute gerade schreckig lachen bei meinem Versuch, das alles auszusprechen. So, und sein Bruder hat ihn dann eben zum Sozialismus gebracht. Der kam nämlich vom Militärdienst als glühender Sozialist zurück aus Turin. Und Turin war damals wohl eine sozialistische Hochburg.
Ah, okay. Also da reden wir aber von Italien. Das ist da schon noch ein Königreich, ne? Wenn ich richtig, oder?
Oh, ich glaube schon.
Ja?
Ich glaube schon.
Ja, okay. Da ging es doch dann erst in 20er mit Mussolini los und so weiter. Aber wollte ich jetzt nur so zur... Okay, also aber
ach
die...
Ach so, übrigens, es heißt Cagliari.
Cagliari.
Cagliari. Oder Cagliari. Klingt ja schon fast finnisch.
Calgary klingt kanadisch.
Da war es nicht. Jedenfalls, er war sehr überzeugt, hat sich von seinem Bruder mitreißen lassen und hat sich aufgrund dieser Begeisterung dann auch für die Universität in Turin eingeschrieben.
Hm.
Hat da auch ein Stipendium bekommen.
Hm.
Und zwar 70 Lire. Was offenbar nicht viel war. weil hat nicht gereicht, also er musste sich da anderweitig verdingen. Dann kam ja bald der Erste Weltkrieg.
Hm.
Und in dieser Zeit war Antonio tatsächlich auch ein Fan von Mussolini. Das änderte sich dann natürlich, als der aus seiner ehemaligen Partei ausgeschlossen wurde. Ja, also der hat ja auch eine interessante politische Entwicklung durchlaufen, sage ich mal. Für den Antonio war dann der innerhalb dieser Weltkriegszeit vor allen Dingen wichtig, dass er dann sein Studium abbrechen musste, vermutlich aus akutem Geldmangel. Und fing dann 1916 an, bei der Zeitung Il Grido del Popolo, mit entsprechender Handbewegung, ja, Il Grido del Popolo, das Volk von Italien als Redakteur zu arbeiten. Er hatte vorher da schon Artikel geschrieben, jetzt quasi in offizieller Funktion. Und gleichzeitig schrieb er auch für das Avanti, das Sprachrohr der Sozialistischen Partei damals. Also er war sehr politisch damals schon unterwegs und eben auch als Schriftsteller unterwegs. Freute sich schon auf eine rote Zukunft, gerade nach dem Sturz des Zaren in Russland, und gründete dann auch eine eigene linke Zeitung, nämlich die L'Ordine Nuovo. L'Ordine Nuovo, ja, so. Die neue Ordnung.
Ihr seht leider das Gestikulieren von Alex nicht beim Italienisch sprechen. Ja, es ist...
Na, du musst
ich habe heute Spaghetti zum Mittag, auf jeden Fall.
es gibt heute Gulasch. Aber mit Nudeln tatsächlich. Du musst diesen Schwung mit reinkriegen in die Sprache.
Ja,
du brauchst
klar.
Die Hände dafür.
Vielleicht machst du die Federung an deinem Stuhl mal ein bisschen weicher. Egal.
Also um jetzt nicht so tief in die politische Geschichte der sozialistischen Partei Italiens einzutreten, ganz kurz. 1919 spaltete sich die sozialistische Partei in zwei Lager. Eines unter Bordiga, der den bewaffneten Kampf der Sozialisten wollte, und eins unter Serati, der den Sozialismus auf parlamentarischem Wege erreichen wollte. Hm. So, und die L'Ordine Nuovo, die unterstützte Serati und rief zur Gründung von Arbeiterverbänden auf, bei der Hunderttausende in Turin mobilisiert werden konnten. Also da war richtig Dampf auf dem Kessel. Hm, hm. Und da wurde dann auch ein Generalstreik angeleiert. Und Gramsci wurde tatsächlich zum Sprecher der Bewegung und kam damit dann auch ins Rampenlicht. Allerdings, wie das bei Linken so ist, es gab Streit.
Wie ist es denn bei Linken so?
Bei Linken ist es halt so, dass die einen nicht zufrieden sind damit, wie links die anderen sind.
Genau, also ja.
Ne, es gab halt politische Zwiste und deswegen konnten die Arbeiterräte 1920 niedergeschlagen werden.
Hm.
Und dann spaltete, es ist halt immer so, ne? Dann spaltete sich dann wieder dieser Flügel unter Bordiga am 21. Januar 1921 und Gramsci gehörte dann quasi dann wiederum zu dieser Abspaltung.
Also es ist immer so, die Sozialisten spalten sich immer, bis die Arbeiterführer wirklich nur noch einen Arbeiter führen jeweils. Ne, es ist echt so.
Also ja, sie gründeten dann die kommunistische Partei mit Sitz in Mailand und Gramsci wurde dann Teil des ZK dieser Partei.
Mhm.
Währenddessen gründete er natürlich noch weitere Zeitungen als Sprachrohre dieser Partei. Ich weiß gar nicht, wer das immer alles lesen soll, ne? Also so.
Ja, das ist, als ob der Facebook und Insta und TikTok Konten eröffnet. So war das damals mit dem Zeitungs- und Sprachrohrgründen. Also das waren oft nichts anderes als Flyer-Verlage oder sowas, ne? Also.
Ja, er wurde allerdings nicht gewählt. Dann 1921.
Hm.
Also verlegte er mehr oder weniger dann halt seine Zeitung. Das war dann sein täglich Brot, seine Aufgabe.
Dürfte es für ihn ja dann langsam auch eng werden, ne? Ich glaube, 22 war doch dann Mussolini am Start.
Also auf jeden Fall kämpfte er mit diesen ganzen Propaganda-Instrumenten gegen die anderen Extremisten da. Schaffte es allerdings nicht, eine Einheitsfront gegen den Faschismus damit aufzubauen und reiste dann im Mai 1922 nach Moskau als Vertreter der italienischen Kommunisten in der Komintern.
Hm.
Allerdings bekam ihm das nicht sehr gut. Also er wurde sehr, sehr krank und musste dann in ein Sanatorium für Nervenkrankheiten eingewiesen werden.
War das der Wodka oder was?
Allerdings hatte das einen positiven Nebeneffekt, weil er in diesem Sanatorium für Nervenkrankheiten seine zukünftige Frau kennenlernen sollte.
Oh, vor oder hinter der Scheibe?
Ja, vielleicht ist es ja eher so eine Art Kurschatten geworden, ne?
Also
Julia Schucht war das.
Klingt deutsch. Südtirol schon. Oder?
Nee. Na, also. Mike, soll ich diese ganzen Nebeninformationen immer googeln oder soll ich einfach nur die Geschichte erzählen? Also ernst gemeinte Frage.
Ich
habe das ja noch nie erlebt, dass du so interessiert an diesen ganzen Zusammenhängen bist, Mensch.
Echt, habe ich sonst nie interessiert gewirkt. Okay. Nee, musst du nicht googeln. Wenn du die Info hast, hast du sie, wenn nicht, dann nicht. Also alles gut. Alles gut.
Moment.
Während du googelst, da komme ich nochmal auf dieses Komintern zu sprechen. Ich finde diesen Begriff immer so toll, die kommunistische Internationale. Also intern steht für international, dabei klingt intern immer genau das Gegenteil von international. Das klingt so nach Hinterzimmer, nach irgendwas Internem.
So, also ne, Gramsci 1922 hat Julia Schucht kennengelernt bei seinem Aufenthalt im Sanatorium.
Hm.
Das muss wohl in Moskau sogar direkt gewesen sein.
Mhm.
Und die hatte wiederum eine Schwester und die hieß Tanja. Tanja Schucht, und die lebte auch in Rom.
Mhm.
Und Tanja würde später, nee, das kann ich so noch nicht sagen, weil das greift jetzt vor. Das will ich jetzt auch nicht machen. Nee, das ist blöd. Lass mich erstmal weitermachen. Dann kommen wir nochmal drauf zurück.
Ja.
Dann kommen wir nochmal drauf zurück. So, also, Moskau, die beiden lernen sich kern. lernen sich kennen. So, oh Gott, fantastisch. Dann kommt es zum Putsch von Mussolini im Oktober 1922.
Marsch auf Rom.
Im Februar 1923 wird dann Bordiga von italienischen Faschisten verhaftet und weitere Teile der Exekutive. Und Gramsci wird nach Wien geschickt, um dort eine neue Exekutive zu schaffen. Hm. In dem Jahr heiraten die auch. Und die Julia Schucht ist natürlich auch Kommunistin.
Hm.
Und es stellt sich heraus, die ist übrigens auch noch Mitarbeiterin der sowjetischen Geheimpolizei.
Oh.
Ja. Die beiden hatten auch zwei Söhne. Die sahen auch ganz hübsch aus, tatsächlich. Auch ein Bild gesehen. Also es gibt ein Bild von Mutter und den beiden Söhnen, tatsächlich, falls euch das interessiert. Allerdings,
aber wusste er das, dass die bei der Geheimpolizei ist oder nicht? Oder ist das so ein, weil das klingt ja, also meine Frau, der Spion.
Also so. Ich denke schon, dass das eine Rolle gespielt hat, was die politischen Ambitionen und Hintergründe angeht. Also wie gesagt, er war ja einer der führenden Köpfe der Kommunisten in Italien. Ne? Waren ja dann.
Also sie hat jetzt keine Dossiers über ihn abgeliefert oder sein Umfeld oder sowas. Nee.
Also wenn sie das gemacht haben sollte, dann spielt das, glaube ich, jetzt hier in dem Ablauf seiner Lebensgeschichte keine große Rolle.
Okay.
Also der Punkt, weswegen ich das mit dem Bild angesprochen habe, er würde sie nie sehen, seine Söhne.
Wieso?
Ja, weil er es halt niemals schaffen würde, zurück nach Moskau zu kommen.
Ach so, ja, verstehe.
Ja. Im April 1924 war Gramsci aber immer noch auf freiem Fuß und wurde als einer der letzten freien Kommunisten Italiens zum Abgeordneten gewählt.
Mhm.
Deswegen konnte er dann aus Wien zurückkehren und hatte dann erstmal de faktische Immunität und wurde dann auch direkt zum Generalsekretär der Partei bis 1927. Es könnte bekannt sein, diese Geschichte. Am 10. Juni 1924 wurde ja der kommunistische Abgeordnete Matteotti entführt und ermordet durch die Faschisten, was Mussolini sogar zugab, was kurzzeitig zu einem Popularitätsverlust geführt hat. Das Problem ist, dass man darauf Vergeltung geübt hat am 12. September und den Faschisten Casalini ermordet hat. Das führte dann zu einer weiteren Verschärfung der Repression gegen die Opposition. Und also das führte dann auch halt zu noch mehr Verfolgung und noch mehr Mordanschlägen, unter anderem eben auch auf Gramsci selbst. Am 31. Oktober 26 überlebte er auch nur knapp, aber dann war es ja auch schon so gut wie vorbei, ne? Also am 5. November 1926 wurden dann alle Oppositionsparteien von den Faschisten aufgelöst, die Pressefreiheit wurde abgeschafft und Gramsci auch dann wenige Tage später verhaftet und dann auch ab im Februar 1927 in Mailand direkt inhaftiert. Gab dann auch noch einen Prozess, in Anführungszeichen. Er bekam 20 Jahre Haft. Wie gesagt, wanderte dann ins Gefängnis und im Gefängnis fing er dann an zu schreiben.
Mhm.
Viel zu schreiben. Und zwar verfasste er 32 Hefte voller soziologischer, philosophischer und politischer Ideen und Überzeugungen und Überlegungen. Und die wurden als Gefängnishefte bekannt.
Mhm.
Und diese Inhalte dieser Gefängnishefte sollten in politische Theorien übergehen, die heutzutage eine sehr große Rolle spielen.
Mhm.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das jetzt weiter für ihn innerhalb dieser Gefängnissituation? Weil ich hatte ja gesagt, er ist ja auch körperlich.
Wann sind diese Hefte populär geworden? Während seiner Haftzeit oder?
Nein, oder da hat er Nachgang. Das geschrieben.
Ah, da hat das geschrieben. Ja, ja.
Hat das geschrieben. Die Hefte, soweit ich das jetzt verstanden habe, die kamen zu dem Zeitpunkt, also es gab Versuche, die rauszuschmuggeln. Hm. Ob da jetzt groß zu dem Zeitpunkt, die schon verbreitet worden sind, kann ich dir gar nicht sagen. Der Punkt ist, es wurde halt gesundheitlich für ihn immer schlimmer. Also wegen seiner Tuberkulose halt auch. Arteriosklerose, hatte wohl auch eine Hirnblutung in Haft. Und deswegen wurde die Strafe tatsächlich von Mussolini selbst gemildert. Und er kam nur noch in Arrest. Also er wurde aus dem Gefängnis freigelassen in Arrest. Und 1935 durfte er dann sogar in eine Klinik, weil er auch noch Gicht dazu bekommen hatte. Also wirklich komplett durch, der Mann. So schlimm, dass er 1937 am 21. Mai dann tatsächlich seine Freiheit zurückbekommen hat. So, also der wurde mehr oder weniger da begnadigt, blieb dann in der Klinik und hatte am 27. April dann eine weitere Hirnblutung und verstarb dann daran. Also er erlebte sozusagen das, das Ende des Faschismus in Italien nicht mehr, ganz im Gegenteil. Also er sah quasi nur das Aufblühen dieses ganzen, dieses ganzen Systems. Jetzt kommen wir aber zu dem Grund, warum ich jetzt über diese Person spreche, die jetzt eine sehr, ein sehr tragisches Ende nimmt, sage ich jetzt mal. Weil die Theorien dieses Marxisten in den 60er und 70er Jahren von den sogenannten neuen Rechten übernommen worden sind und die die Grundlage der politischen Unterwanderung auf kultureller Ebene der demokratischen Gesellschaften, dass diese Strategien darauf beruhen. So, also wenn wir darüber sprechen, was ein Götz Kubitschek oder ein Martin Sellner tut, dann steckt da auch sehr viel von Gramscis Theorien drin. Interessanterweise.
Ja, hast du da so ein paar Schlagworte, Grundprinzipien? Ja.
Also das größte Thema ist die Hegemonie.
Wer ist der Hegemon?
Na, ich lese das mal kurz vor. Also es geht quasi um die Hegemonie innerhalb der Gesellschaften. Also die Hegemonie der, wie kann man sagen, der Themen oder der Diskursebene. Also das ist auch das Herzstück der, also ich lese es einfach mal vor, dann ist es, glaube ich, sinnvoller. Das Herzstück der Ideen Gramscis ist die Hegemonietheorie und das damit verbundene Konzept der Società Civile, also der bürgerlichen Gemeinschaft, womit er alle Arten von Vereinen, Standesorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Bildungswesen, die Kultur, die Massenmedien sowie die Moral, den Alltagsverstand und die Folklore meint. Also wirklich quasi der Rahmen, in dem sich der Mensch innerhalb einer Gesellschaft bewegt. Und sein Punkt ist, bevor eine Machtergreifung stattfinden kann, muss in seinem Fall der Sozialist oder der Marxist kulturell schaffen, Säulen in dieser Gesellschaft zu errichten. Der Staat soll nicht nur Unterdrückungsinstrument, sondern auch neutraler Vermittler zwischen den Klassen sein und Repräsentanten der gesamten Gesellschaft finden. Also du kannst quasi die Gesellschaft nicht einfach nur mit Gewalt von oben regieren. Die Gesellschaft muss das im Endeffekt von sich aus denken zu wollen. So. Und seiner Meinung nach ist Lenin eigentlich der Erste gewesen, der das so theoretisiert hat. Er sieht außerdem den Staat als untrennbare Einheit von politischer und bürgerlicher Gesellschaft und ordnet zudem einen immer weitergehenden Prozess der Verstaatlichung der bürgerlichen Gesellschaft. Also das nimmt er wahr. Und laut ihm ist die bürgerliche Gesellschaft kein neutraler Boden, sondern ein ideologischer Schützengraben der Herrschenden, der gegen das revolutionäre Proletariat gerichtet ist. Revolutionäre müssten also die Vorherrschaft dieser Schützengräben über Proletariat und die Massen brechen, indem sie die aktuelle Vorherrschaft durch die eigene Hegemonie und Weltanschauung austauschen. Und das ist eben genau das, was die neuen Rechten machen, wenn sie ihre Diskurse und ihre Begriffe in der Gesellschaft platzieren. Ja, also dass quasi in der Entwicklung Gedanken und Ideen und Worte konzipiert werden und die durch das politische System in der breiten Masse verbaut werden. Beispielsweise, indem dann ein Geheimtreffen belauscht wird und dann das ein spezifisches Wort, was sie sich für Deportation ausgedacht haben, plötzlich in der Mitte der Gesellschaft landet, das gar nicht so schlimm klingt und das nur klingt, als ob man die Migration in die andere Richtung durchführt. Ja, genau sowas ist das im Endeffekt.
Also der Kubitschek, ne, da wird ja immer so als besonders intelligent und intellektuell hingestellt. Es ist halt von diesen ganzen rechten Schwaflern halt der intellektuellste und vielleicht einer der intelligentesten, was ihn jetzt aber jetzt nicht besonders über den Durchschnitt hebt, ne? Aber er sticht da natürlich heraus. Aber dass du ein DDR-Staatsbürgerkundebuch und marxistisch-leninistische Theorie in diesem rechten Gelaber fast eins zu eins nebeneinander legen kannst,
ja,
das ist, ja, ist eine bahnbrechende, aber auch keine wirklich neue Erkenntnis, ne? Also gerade was von den Lehren von Marx ausgehend mit der Überbautheorie und Kultur, die dadurch beeinflusst wird und wieder Rückwirkung hat und vom Kopf auf die Füße stellen, die Verhältnisse und dieses ganze Gesülze, das wird jetzt absolut wiedergekäut, weil es natürlich bei der Diktatur des Proletariats auch um eine Strategie zur Machtergreifung ging, ne? Also das ist einfach nur ideologisch anders ausgefüllt, aber die Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten, die man da glaubt zu erkennen, sind natürlich absolut die gleichen, ne? Also es verfolgt die gleiche Strategie. Es ist schon sehr, sehr interessant. Also ich habe von dem Italiener Gramsci, nee, habe ich wirklich noch nie was gehört. Sehr, sehr interessant.
Das ist schön. Dann,
vielen Dank.
Konnte ich was zum Diskurs beitragen. Das freut
ja,
mich.
Also alles, was ich über die Kommunistische Partei Italiens weiß, das weiß ich aus den Don Camillo und Peppone Filmen. Viel mehr ist da bei mir nicht. Da weiß ich mehr über Mussolini und so weiter, ne? Da kommt man ja bei seiner Entstehungsgeschichte mal so ein bisschen in Verbindung damit, aber ansonsten war aber eine starke gestaltende politische Macht, ne? Also gerade in dieser Zeit des Umbruchs in Italien waren die schon sehr, sehr stark in Italien, stärker als in anderen Ländern. Also
ja, das ist interessant. Ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus tatsächlich. Also das ist so diese Zeit zwischen napoleonischen Feldzügen und dem Ausbruch des Faschismus ist, also gerade in Italien, also alles, was ich darüber weiß oder gehört habe, so über diese Geschichte, so, also durch Umberto Eco eigentlich auch nur. Und das war dann alles schon so, das hat dann wieder so viel vorausgesetzt. Und Ecos Romane sind ja grundsätzlich sehr herausfordernd, also die meisten so.
Ja, ist ja jetzt nicht irgendjemand, ne? Ist ja nicht Heinz G. Konsalik oder so. leider auch schon tot, ne? Ich glaube 2016 gestorben oder so. Weiß nicht, warum ich mich da gerade dran erinnere. Keine Ahnung. Aber sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Aber diese Erkenntnis, dass da marxistisch-leninistische Machttheorien und Gesellschaftsbetrachtung heutzutage auch vor allem von der Rechten aufgegriffen werden, das ist wirklich in der Tat so. Also du kannst wirklich alte Schinken zum Marxismus-Leninismus aus Bibliotheken kannst du heute wälzen und ersetzt nur ein paar Wörtchen dadurch und dann ist natürlich alles mit einer anderen Zielsetzung. Ne?
Also es ist sehr interessant, weil ja viel von dem, was da in dieser Theorie der Neurechten verarbeitet ist, tatsächlich aus Italien kam. Ne? Also Julius Evola ja ganz genauso, auch wenn das meiste, was er geschrieben hat, halt irrer Wahnsinn war. Weil er, glaube ich, auch nicht ganz rund lief, einfach so grundsätzlich.
Das sagt mir jetzt gar nichts. Aber
das ist so der Vater der faschistischen Theorie, auch wenn der mit Mussolini nicht so grün
war. Ach so.
Das waren, großer, ja, okay, Fan der SS beispielsweise.
Da gab's jemanden. Ja gut, also dieses Streiten der verschiedenen faschistischen, wie soll man sagen, Theorien und Herangehensweisen, das war ja in Deutschland, also keine Ahnung, Strasser gab es ja in Deutschland auch als politisch-theoretischen Gegenspieler von Hitler und so. Und es gibt auch noch viele Faschisten und Nazis, die sich jetzt auf einmal auf Strasser rückbesinnen und Hitler war ja, sind wir uns einig, ist scheiße, aber Strasser hat es doch eigentlich gut gemeint und hätte man den Faschismus nur richtig irgendwie angepackt, das schwingt da ja alles so ein bisschen mit, ne? Und deshalb wird sich auch oft auf die Erfinder des Faschismus als sozusagen Urahn der reinen Idee, das war nun mal in Italien, ne? Mussolini war ja ursprünglich mal der Lehrmeister Hitlers, ne? Also das Verhältnis hat sich ja erst später umgedreht, dass dann so Mussolini der Büttel Hitler war es später, aber vorher hat Hitler sehr, sehr zu Mussolini aufgeschaut und viel von ihm gelernt. Aber ja, zwischen Röhm, Strasser, Hitler und so weiter war in Deutschland machtpolitischen Rennen auch noch nicht entschieden zu manchen Zeiten, ne? Also Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Da gab es verschiedene Herangehensweisen. Es sind ja teilweise Faschisten, die sogar ins Exil gegangen sind und dort ihre Theorien vom Stapel gelassen haben. Ne? Also ist schon, da gibt es einen reichen Fundus, in dem man sich als rechter Schwurbler da so in der Protomasse des Faschismus bedienen kann.
Ja, also heute auf jeden Fall ein thematischer Podcast.
Ja, ja.
Ich hoffe, Faschismus überall.
Haben euch nicht in die Irre geführt. Dann viel Spaß bei der nächsten Trecker-Demo, Leute.
Oder auch nicht, ja. Solltet ihr diesen Podcast gehört haben, während ihr im Stau vor einer Trecker-Demo gestanden haben solltet, denkt euch einfach, ihr könntet jetzt auch Tuberkulose und eine Hürdenblutung haben. Nee. Also,
ja, dann lieber vor dem Trecker.
Tschüss.
Tschüss.
Alter, ich guck Olsenbande und Plattfuß am Nil und solche Filme.